Hallo und herzlich willkommen in Folge 14. Wir haben ein kleines Special für euch und zwar die große Corona-Folge. Anstecken, einsperren und Hamster in den Knast. Wer bin ich? Ich bin Laura Herdrich. Ich bin Doktorandin im Strafrecht und vermutlich auch noch eine Weile, so wie das aussieht. Und
wieso? Ist die BIP zu?
man kann noch ausleihen, aber es gibt andere Sachen bei dieser Doktorarbeit, die jetzt nicht funktionieren. Genau. Und ich mache so ein bisschen Kommunalpolitik und eben diesen Podcast mit Daniel.
Hi, ich bin Daniel, ich bin Strafrechtler aus Hannover und sogar Strafverteidiger. Was machen wir hier? Wir machen die Strafbar, wir unterhalten uns über Strafrecht und diesmal unterhalten wir uns über ein ganz besonders schönes Thema, was sonst in den Medien nicht so viel vorkommt. Laura, wie geht es uns denn?
Uns geht super. Nein. Also ganz ehrlich, wir haben gesagt, wir reden am Anfang mal kurz 5 Minuten darüber, wie es uns so geht mit dieser ganzen Situation. Ich finde es sehr anstrengend jetzt schon. Also nicht, weil ich diese ganzen Maßnahmen nicht für sinnvoll halte. Ich halte das für sehr sinnvoll. Ich halte es sogar noch viel mehr für sehr sinnvoll. Ich glaube, wir werden auch dahin kommen in Richtung Ausgangssperre oder so. Irgendwann. Trotzdem finde ich es alles sehr anstrengend. Mitmenschen sind auch anstrengend in dem Fall.
Ja, wir beide hatten unabhängig voneinander, ihr so am Wochenende, ich am kommenden Wochenende, so die Diskussion mit irgendwelchen alten Verwandten, mehr oder weniger alten Verwandten, also bei mir ist es in der Familie 70. Geburtstag, der nächste Woche unbedingt gefeiert werden muss, mit einem Rechtsanwalt, einer Krankenschwester, einem Lehrer, einem Erzieher und so weiter, also die ganzen Menschen, die den Kram einsammeln und dann 1 Million Boomer über 60 und die müssen alle unbedingt auf einen Haufen und eng aufeinander hocken. Und naja, vielleicht fällt's aus. Ich hoffe, dass die niedersächsische Landesregierung bis dahin alles verbietet.
Davon gehe ich aus, tatsächlich.
Tatsächlich, ja. Also panisch bin ich jetzt auch nicht. Ich bin mal gespannt, kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, wie sich das so gerade auf die Justiz und auch auf die Knäste auswirkt. Oder vielleicht machst du auch hier. Also ich gehe davon aus, dass unter Umständen ich nicht mehr die ganze kommende Woche verhandeln kann, in welchen Sachen, weil die ersten Gefangenen nicht mehr vorgeführt werden können. Weil auf jeden Fall gibt es Gerüchte, dass die Knäste zugemacht werden, also keiner kommt rein, keiner kommt raus und dann ist natürlich Käse mit verhandeln, ne? Wenn dann Leute im Gefängnis sitzen, können die auch nicht zur Justiz. Und die andere Frage ist, wie das mit der Justiz läuft.
Aber da können wir nachher nochmal, ich habe das gesehen, dass wir das nochmal ansprechen, das Thema.
Genau, also flatten the curve, bleibt zu Hause, hört Podcasts.
Wir werden vielleicht jetzt öfter podcasten, ich befürchte nur, wir werden irgendwann an Themenarmut untergehen.
Das glaube ich nicht. Vorhin hat Ina
mir auch schon was
geschrieben. Esnaun, hat ja auch was geschrieben. Auch die Mädchenfolge. Wir machen was über Mädchen. Die Märchenfolge.
Genau. Vielleicht machen wir ein Oster-Special mit ein paar Märchen und Straftaten.
Ja, oder das 5. Corona-Special vor Langeweile. Gut. Was ist euer Auftrag? Leute, wir brauchen Feedback und folgt uns auf Twitter. Wir sind @diestrafbar. Laura ist Jura-Eule und ich bin @derbrunki. Bitte folgt uns, schreibt uns und so weiter.
Das funktioniert aber schon.
Unsere Themen, ja, ich bin auch immer sehr zufrieden, auch was Leute schreiben. Grüße gehen insbesondere raus nach Hamburg. Themen hast du schon gesagt.
Anstecken, fangen wir an. Einsperren und Hamster in den Knast. Und wir fangen an mit dem Thema Ansteckung.
Genau. Ganz kurz damit, also für die Leute, die hinterm Mond wohnen. Derzeit grassiert eine Virus-Pandemie auf diesem Planeten.
Das noch jemand nicht mitbekommen hat.
Ja, du lachst. Wenn man mit so manchen Mandanten spricht, ne? Manchmal so, ach so, die Grippe, ja genau. Eine Virusinfektion und nur damit mal die Fakten mal zusammenkriegen. Für die allermeisten Menschen, nämlich ungefähr 80% der Leute, wird es nicht tödlich sein oder nicht problematisch sein. Da wird das ein ordentlicher 2 Wochen langer Effekt sein. Für ungefähr 20% der, genau, wenn überhaupt, für 20% der Menschen, die werden einen Arzt brauchen. Und je nachdem, wo man sich befindet, nämlich in Norditalien oder irgendwo in China, ist die, oder halt in Hannover, während noch nichts passiert ist, je nachdem ist die Letalitätsquote, also von der Frage, wer stirbt man daran, ungefähr 0,7% bis 3. So, das ist so, je nachdem, ist das Krankenhaus noch da oder ist das Krankenhaus zwar noch da, aber leider bekommst du halt die falsche Einstufung. Das nennt man Triage. Also du kommst ins Krankenhaus und leider ist niemand da, der dir helfen kann. Beziehungsweise es wird erst anderen geholfen, weil du leider schlechte Chancen hast und dann bist du halt tot. So, also das ist so die Sache. Wir sind auch keine großen Freunde von Verschwörungstheorien. Das eigentlich ist halt gar so keine. Ab und zu. Also. Gibt, ja, gar keine. Dann doch so ein paar Verschwörungstheorien finde ich ja ganz niedlich, aber dann mehr aus humoristischen Gründen. So weit, so gut. Und wir unterhalten uns jetzt das erste Mal dazu. Also es wird von Mensch zu Mensch übertragen, dieses Virus. Und darüber unterhalten wir uns jetzt, denn die Frage ist ja erstmal ganz unabhängig. Wie ist das eigentlich, wenn ich einen Menschen mit einer Krankheit infiziere? Ist das eigentlich strafbar? Und da wirkt, also Fischer, also Thomas Fischer, Ex-Bundesrichter, hat dazu auch einen kleinen Artikel, wir packen euch den in die Shownotes auf dem Spiegel geschrieben, und es gibt auch einen wohl einen Artikel zu dem Thema in dem aktuellen NJW, also Neue Juristische Wochenzeitschrift Forum. Da bin ich aber heute verzweifelt, mir ein NJW-Abo zu klicken und diesen Artikel zu kaufen, weil der Beck-Verlag offensichtlich immer noch einen echten Menschen braucht, der auf OK klicken muss. Lieber Beck-Verlag, ändert das mal und ihr kriegt morgen meine Kündigung, weil da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So, war eh nur ein Probeabo. Also, was passiert eigentlich, wenn ich einen anderen Menschen anstecke? Und wir diskutieren das jetzt mal nur auf der objektiven Ebene. Also, wir kommen gleich zur subjektiven Ebene. Also, es muss erstmal passieren. Und da ist tatsächlich die Sache, wenn ich einen anderen Menschen mit irgendeinem Virus oder auch einem Bakterium infiziere, aber wir bleiben mal kurz beim Viren, dann schädige ich diesen Menschen regelmäßig an der Gesundheit. Also, deine Nase fängt an zu laufen, deine Lunge hört auf zu funktionieren oder du hast plötzlich, bekommst AIDS, ja? Da wird das nämlich alles dann entwickelt. Das ist alles im Wesentlichen am HI-Virus entwickelt worden, der AIDS auslöst. Ja, also wenn ihr sagt HIV-Virus, denkt nochmal drüber nach, warum ich HIV-Virus sage. HIV-Virus sage. So. Mhm. Also es fängt an, wenn ich das mache. So, und da fängt, jetzt sehe ich hier gerade, also darum geht es. Die Frage, Laura, was ist das, wenn ich denn jemanden einen Virus in den Körper packe?
Genau, das kann zum einen erstmal eine Körperverletzung nach 223 StGB sein. Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, da kommt die Gesundheitsschädigung in Betracht. Wir haben das schon mal aufgedröselt. Ich werde es noch mal kurz sagen. Eine Gesundheitsentschädigung ist das Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen, also krankhaften Zustandes. Das käme auf jeden Fall dafür erstmal in Betracht. Was kommt noch in Betracht?
Ja, tatsächlich kommt auch in Betracht, weil es das Einbringen von Viren ist. Das ist noch eine Besonderheit. Wenn ich nämlich jemanden nur auf die Nase haue, dann ist das ja relativ überschaubar, der Schaden. Ich mache jetzt einen Schaden und der ist dann halt da. Tatsächlich hat der Gesetzgeber in Paragraph 224 die gefährliche Körperverletzung begangen. Und da wird bestraft, wenn man eine Körperverletzung besonders fies oder besonders gefährlich macht. Und zwar, wenn man ein Gift einbringt in den anderen Körper oder ein anderer gesundheitsschädlicher Stoff. Und das sind Viren. Mhm. Also versteht jeder, wenn ich jetzt eine Spritze präpariere, in dem Viren drin sind, sagen wir zwischen HI-Viren, also wenn ich jemanden, also solche Fälle gibt es, insbesondere wenn Leute nicht mehr ganz so Herr ihrer Dinge sind, dass sie sich selber Blut oder irgendwelche andere Körperflüssigkeiten abschaffen und andere Leute pieksen und dann den HIV spritzen, ja, mhm. Ist das jedem klar. Aber auch wenn ich jemanden ins Gesicht niese oder huste, bringe ich ja diese Viren erstmal bei. Und in den anderen Körper, und zwar indem ich einfach im Zweifel einfach eine Tröpfcheninfektion zu dir rüber puste und dann atmest du das ein und schwuppsdiwupp ist das sogar 224 gefährliche Körperverletzungen. Insbesondere bei HIV oder beim HI-Virus wurde natürlich diskutiert, ob das mittels einer, das ist nämlich Nummer 5, also die gefährliche Körperverletzung kann man durch verschiedene Sachen begehen, unter anderem gesundheitsschädliche Stoffe oder wenn man eine Behandlung dem anderen antasten lässt, die lebensgefährlich ist, potenziell, oder, ne, also das Leben gefährdende Behandlung ganz konkret. Und da ist das beim HI-Virus natürlich, hat sich das geändert, weil, also HIV, so in den 80ern, als das entwickelt und diskutiert wurde, war AIDS immer tödlich, ne? Mhm. Und heute ist es so, dass wenn du HIV-positiv bist, du nicht zwingend AIDS bekommen musst, weil es Medikamente gibt, die das verhindern. Und dann stirbst du. Heute ist es einfach unwahrscheinlich, dass du direkt an AIDS stirbst. Das ist halt nicht so wie früher. Du kriegst das, dann hast du irgendwie noch bis zu 6 Jahre Ruhe, dann spricht das was aus und dann stirbst du relativ schnell dran. Sondern es ist so, dass du heute relativ lange damit leben kannst und natürlich hast du verschiedenste Probleme mit dieser Krankheit, aber sie ist halt nicht unmittelbar tödlich oder so schnell tödlich wie früher. Kann man mal diskutieren. Wie siehst du denn das hier? Bei Corona, wie auch immer.
Naja, also wichtig ist dazu noch zu sagen, es reicht, wie gesagt, ich muss vielleicht gleich mal nochmal gucken, in welcher Folge wir schon mal die Körperverletzung besprochen haben, haben wir nämlich schon mal etwas ausführlicher. Es reicht, dass es abstrakt das Leben gefährdet. Also es muss nicht am Ende dazu kommen, aber es muss dazu geeignet sein, das Leben abstrakt gefährden zu können. Ja, das hängt vielleicht davon ab, wen du ansteckst.
Würde ich auch sagen.
Also wenn ich Oma anstecke oder wenn ich jemanden anstecke mit Herzproblemen oder jemand, der Immunsuppressiv
ist. Oma mit Herzproblem.
Genau. Dann könnte das zumindest unter dem objektiven Punkt, unter dem wir uns gerade noch befinden, könnte das auch Nummer 5 sein.
Genau. Wird übrigens bestraft mit Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren und in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafen von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Müsste man mal diskutieren. Also bei einer Grippe ist das sicherlich, insbesondere wenn sich gegen impfen lässt, bei einer Grippe, bei einer Erkältung ist immer ein minder schwerer Fall. Ob das bei einem potenziell tödlichen Virus der Fall ist.
Mhm.
Dann. Laura, gibt es auch Probleme im objektiven Tatbestand?
Ja, es gibt erstmal das Problem der Kausalität. Also kausal ist etwas, was nicht jede Bedingung oder jede Ursache, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Form entfiele. Was für eine schöne Definition. Ich konnte sie mal sehr lange sehr auswendig. So.
Das klang noch ganz gut.
Ich habe es nachgeguckt gerade.
Oh Mann. Ja, diese Promotion. Macht ja nichts, du brauchst das ja nur noch im zweiten Examen. Ne? Das ist ja schnell wieder alles gelernt. Mhm. Wir brauchen dringend eine Videoschalte, weil Laura gerade so richtig genau guckt beim Thema. Du brauchst ja noch ein zweites Examen. Also für Juristinnen und Juristen, die wissen, Examen ist kacke. Und wenn man dann erstmal durch ist und alles vergessen und immer nachschlagen darf, dann ist man ganz glücklich darüber.
Das stimmt. Auf jeden Fall. So, Kausalität. Das heißt, es könnte hier schon das erste Problem auftreten, dass man nicht klar bestimmen kann, von wem es ist. Also ob wirklich Daniel seine Oma angehustet, nur und vor allem nur Daniel seine Oma angehustet hat und die daraufhin Corona bekommen hat. Das passiert auch häufiger, dass es an der Kausalität mal scheitert. Das ist fürs Strafrecht nichts Neues, aber das ist schon mal klar. Wenn nicht klar ist, wer es eingebracht hat, dann scheitert das schon hier.
Genau. Also nehmen wir mal so ein Beispiel. Es gab in NRW, wie heißt denn dieser Kreis, wo diese beiden, also da, in NRW gibt es da so ein Pärchen oder gab es ein Pärchen, also so zwei. Ich glaube, es war ein Boomer, ja, als Kampfbegriff der Generation Y. Hätte ich fast gesagt. Mhm. Also Boomer, also Leute irgendwie so über die 60. Ich meine, die waren in dem Alter. Das spielt auch keine Rolle. Das sind also zwei, ein Ehepaar und die stecken sich jetzt irgendwo an mit Covid-19 und haben jetzt Erkältungserscheinungen, kommen aus einem Gebiet, ich glaube Italien oder Österreich waren.
Nee, das weiß man nicht. Man weiß ja nicht,
das ist ja das Problem
gewesen an der Sache.
Alles klar. So, aber auf jeden Fall ist klar, die beiden haben das und marschieren auf eine Karnevalssitzung mit 600 Teilnehmern und Küsschen hier, Küsschen da und volles Programm und schwuppsdiwupps haben natürlich irgendwie 100 Karnevalisten anschließend Corona.
Mhm.
So, und jetzt ist, da kann man das wahrscheinlich eingrenzen, dass man sagt, pass mal, also ob die in den Knast kommen, erzählen wir gleich, ne? Aber da kann man das wahrscheinlich eingrenzen, weil man ausschließen kann, dass jemand anders von denen das vorher schon hatte.
Mhm.
Ja. So, aber ich sag mal, wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo diese, wo es halt so viele Leute irgendwann gibt, die rumlaufen und Leute anstecken, ne, dass man dann feststellen muss, naja, ob du das jetzt von 1 oder 2 bekommen hast, das können wir, oder ob es noch eine 3 gibt, von der wir nichts wissen, das kann unter Umständen Gericht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr klar feststellen. Und dann ist halt die Frage, ne, tatsächlich, wenn, dann hast du unter Umständen gar niemanden angesteckt, beziehungsweise das Gericht kann das halt nicht feststellen und dann fällt das alles in sich zusammen, dann ist das egal. Also man muss schon eine Situation haben, in der das hinreichend klar ist. Das ist bei HIV zum Beispiel einfacher, ne? Also so bei HIV, man hat dann ja doch weniger Kontakte mit Menschen, also der übliche Mensch hat weniger Kontakte mit Menschen, die mit HIV infizieren könnten, als mit irgendwelchen Tröpfcheninfektionen, ne? Also ganz konkret ungeschützter Geschlechtsverkehr, Bluttransfer und so weiter. Das können ja die meisten Menschen an 1 bis 2 Händen abzählen, so in den letzten 12 Monaten zumindest. Und dann Laura macht so ein, naja, kommt auf Anbewegung gerade.
Und die bezieht sich nicht auf mich.
Hallo, ich bitte Sie. Also
ich möchte gerade noch mal was zu diesem Ehepaar kurz sagen. Wenn ich das darf. Ich möchte das nämlich ein bisschen in Schutz.
Ganz kurz, wer von uns entscheidet denn, ob du es darfst oder nicht?
Ich jetzt, in diesem Moment. Ich möchte die nämlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich das auch ganz schlimm fand, was da in der Bild passiert ist. So, ne? Also man muss dazu sagen, dieses Ehepaar, da lag oder liegt, ich weiß es nicht, der Ehemann auch immer noch auf der Intensivstation und so. Also das hat die selber auch ziemlich getroffen. Und als die das bekommen haben, war die Situation in Deutschland und in Europa noch nicht so, wie sie jetzt ist. Und wir kennen das alle. Ob das klug ist, ist hier die andere Frage. Und vielleicht geht man da in Zukunft anders mit um. Mit einer Erkältung gehst du halt raus. Das ist gesellschaftlich anerkannt, dass da, ob man auf eine Karnevalssitzung gehen muss, ist die zweite Frage, natürlich. Und ob man da alle umarmen muss, auch die zweite Frage. Aber wer von uns bleibt denn bei dem ersten kleinen Schnupfen zu Hause? Und wer von
Ich heute zum Beispiel nicht.
Was?
Ich heute zum Beispiel nicht.
So.
Weil ich aber auch nur weiß, dass da, das Schnupfen nicht bedeutet, dass man.
Nee, ist völlig klar, aber du weißt, was ich meine, ne? Also es ist, und zudem war es halt so, soweit ich das bisher weiß, dass die eben nicht aus einem Risikogebiet kamen. Das heißt, dass vielleicht auch die erstmal davon ausgegangen sind, es ist halt nur eine Erkältung.
Ja, also ich habe mich mit dem Fall tatsächlich zu wenig befasst, um das irgendwie bewerten zu können und will das auch nicht. Es kommt auch nicht drauf an.
Nein, es kommt auch nicht.
Ich glaube, wir kommen gleich mal zurück. Die Frage ist ja, wenn man die Berichterstattung aus China und auch aus Italien kann, wie man als Behörde solche Veranstaltungen,
ja,
also man hätte halt vielleicht schon mal vor zwei Wochen sagen sollen, so Leute, nicht die 1000, sondern die 15-Leute-Grenze, die 10-Leute-Grenze. Und jetzt sind wir sind jetzt beide im protestantischen, das hat jetzt für uns beide nichts zu tun, aber wir sind jetzt beide in Niedersachsen aufgewachsen, wo Karneval eh nur die Braunschweiger machen und die nehmen wir eh nicht für voll, ja. Kann man aber die große, wenn ich jetzt sage, ist böse, also da gibt es jetzt fiese böse Sprüche, also für die nicht aus dem Raum kommen, Braunschweig-Hannover, das ist halt so wie, das gibt halt so eine Pseudo-Fan-Geschichte, glaube ich, beim Fußball und man disst halt Braunschweig als Hannoveraner, ne, nicht ganz zu Unrecht, ja, aber in Braunschweig gibt es, glaube ich, zum Beispiel Karneval. Und wir, aber in Hannover gibt's sowas halt eigentlich nicht, ne? Nee. Also da gibt's irgendwie auch so einen Umzug und
wenig.
Der ein oder andere Verlobte in diesem Raum hat quasi auch schon mal sich darüber massiv beschwert, dass es das überhaupt gibt, ja. Darüber hinaus, aber ist das ja, also haben wir damit nichts zu tun. Und deswegen finden wir das, haben wir da vielleicht einen emotionalen Abstand. Aber sagen wir mal so, das Problem ist halt, wenn du in NRW so ein, das halt nicht einfach da sagst, so ein Scheiß, ne? Wenn halt eine Pandemie kommt.
Nein, ich wollte wie gesagt auch nur klarstellen, dass wir jetzt hier nicht einzelne Leute für irgendwas angreifen wollen.
Ja, gucken wir mal, vielleicht finden wir noch
vielleicht ein paar Beispiele. Also jetzt ist es halt eine andere Situation. Also zumindest von der Ernsthaftigkeit.
Ja, jetzt müsste von Ernsthaftigkeit,
so.
Ja, müsste man jetzt mal, warte mal.
Also, was ist mit dem Vorsatz da?
Genau, also nochmal, Laura hat es erklärt, man muss überhaupt erst mal feststellen, dass es so ist und dann gibt es da so ein paar andere Sachen.
Wenn was war das denn für ein Mansplaining gerade?
Was denn? Entschuldigung, war das Mansplaining?
Laura, ich erkläre es einfach nochmal.
Ich wollte nochmal die Hörerinnen und Hörer Mansplaining zurück zu unserer Hauptlinie zurückholen. Ja, also, jetzt bin ich wieder raus und die Hörerinnen.
Möchte gerne auch wissen, was das Problem mit dem Vorsatz ist.
Ja, also Vorsatz, euch Wissen und Wollen der objektiven Tatbestandsmerkmale. Also, fangen wir mal ganz einfach an. Wenn man nicht weiß, nicht wissen konnte, ja, dass man krank ist, ja, nehmen wir zum Beispiel die beiden da, die wissen das einfach nicht, dann ist es so, also es gibt wohl Fälle von Leuten, die eben nur so ein ganz bisschen Kratzen im Hals haben, dann weiß man nicht, so. Spannend wird erst, wenn ich weiß, dass ich krank bin oder ich befürchte es, dass ich krank bin, weil dann komme ich nämlich in den Bereich, dass es mir unter Umständen egal ist, dann passiert es eben, das ist Vorsatz. Unter Umständen ist es mir auch egal, dass ich krank bin und andere Leute anstecken können. Ich hoffe aber darauf, dass nichts passiert, das ist auch Vorsatz. Mhm. Und dann könnte es sein, dass ich weiß, dass ich krank bin. Ich will es aber nicht, aber ich vertraue schon drauf, nichts passiert. Warum? Ich habe im Internet gelesen, zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, irgendwie Vitamin C. Ne? Wenn du Vitamin C nimmst, dann wirst du nicht krank und kannst nicht weitermachen. Also so ein dummes Zeug. Wenn du aber so blöd bist, dass du wirklich drauf vertraust, dann hast du keinen Vorsatz. Soll heißen, man muss erstmal feststellen, dass die Leute es positiv gewusst haben. Das wird insbesondere bei den Leuten der Fall sein, die positiv getestet wurden.
Genau.
Ne? Weil sonst halt wirst du dich immer rausreden können oder auch sagen können, Alter, ich dachte, ich habe halt eine Grippe. Für die Grippe gilt im Wesentlichen das Gleiche, aber ich dachte halt so, und das muss ja auch nochmal passieren. So. Und wenn ich es nicht weiß, dann ist die Frage, ob ich Fahrlässigkeit habe. So. Und Fahrlässigkeit heißt, die im Verkehr erforderliche Sorgfaltspflicht außer Acht gelassen, stark vereinfacht. Also, ich komme aus Österreich, aus dem Skigebiet, ja.
Ist ein großes Problem.
Habe ein, ist ein großes Problem, genau. Die ganzen Leute, die braun gebrannt von dem Skigebiet, aus dem Skigebiet, wir sind übrigens beide nicht sonderlich braun gebrannt nach Kuba, habe ich ständig gerade fest. Ja, du, ne Mensch, aber ich, also ich wurde schon mehrfach darauf angesprochen, ob ich gar nicht auf Kuba war, weil ich nicht ordentlich verbrannt bin. Also Sonnenschutzfaktor 50. Also, nochmal zurück. Du kommst aus dem Risikogebiet, du weißt, in deinem Hotel war da Corona-Alarm und du gehst trotzdem arbeiten. Mhm,
ja.
Und hustest da alle voll. Und dann irgendwann zählt mal einer eins und eins zusammen und dann gehst du hin und wirst getestet und dann geht's los und die ganze Firma liegt flach. Also dann könnte man schon drüber nachdenken, ob das nicht, also da kommt man irgendwann ja auch in den Bereich Vorsatz, aber das wären so Fahndungsgänse. Wenn du jetzt allerdings einfach durch die Gegend gehst und der Typ, der aus der aus dem Skigebiet anreist und trotzdem, der fährt halt U-Bahn und hustet dir halt in den Nacken und du kriegst gar nicht mit, atmest die Viren ein und verbreitest das dann weiter. Und du hörst auch keine Nachrichten und so, dann kommst du unter Umständen in den Bereich, dass du, oder bist du auch ein bisschen atypisch vom Verlauf, kriegst gar nichts mit. Dann ist es auf keinen Fall eine fahrlässige Körperverletzung. Mhm. So, und dann gibt's noch eine dritte Variante, die man sich auch überlegen, also das erstmal dazu. Die entscheidende Sache an dem Punkt, und das ist vielleicht auch schon, dass den ganzen Bums muss natürlich auch jemand anzeigen.
Genau. Ne?
Also das ist ja der erste Schritt. Es muss jemand anzeigen, es muss jemand verfolgen und dann, wie gesagt, Kausalität. Man muss dann auch nachweisen, dass es von dir gekommen ist. Das wird natürlich mit jedem Tag dieser Pandemie wird das schwieriger, weil das Virus wird in einigen Tagen oder Wochen in der Bevölkerung drin sein und dann kann man nicht mehr nachvollziehen, was da ist. Eine Ausnahme gibt es vielleicht noch, wenn du Pech hast, hast du halt einen besonders auffälligen Virenstamm. Ne? Mhm. Das könnte jetzt natürlich passieren. Also dieser Virus, und das ist ja, deswegen funktioniert das ja, deswegen schafft ja dieser Virus, der hat ja vorher in irgendwelchen anderen Tieren gewohnt, ja, und da war der halt so mäßig erfolgreich, also offensichtlich hat er irgendwie überlebt, ja, und jetzt hat er voll die geile Erfindung, ja, also die Evolution zaubert, ja, und die Evolution hat ihn jetzt befähigt, auf einen Menschen überzuspringen, deswegen macht er das jetzt, und jetzt hat er auf einen Schlag 6-7 Milliarden neue Wirte, das ist natürlich für diesen Virus ein Riesen, also Evolutionsschritt, ein Riesenerfolg. Aber damit Viren das können, haben die eine relativ hohe Mutationsrate. Das heißt, wenn man, übrigens Tipp zum Hören, NDR Info, Drosten heißt er, oder Droste, ja. Oder Drosten, Professor Drosten von der Charité, der erklärt das ganz gut. Also, dieses Virus wird jetzt neue, ist auch ein Podcast, ne, wird jetzt neue Variationen entwickeln und irgendwann, so, ich weiß nicht, 100 oder 1000, ich weiß nicht, wie viele Menschen dazwischen stecken, aber irgendwann kann man sicherlich sagen, Mensch, das ist der Virus, den kenne ich da hinterher. Und wenn man dann unter Umständen...
Hallo,
na, also ist so, das spaltet sich jetzt so auf, kennt ihr so diese Baumdiagramme, ne, von irgendwelchen evolutionären Dingen. Das heißt, wenn man halt jetzt einen besonders seltenen hat oder irgendwie anders zu identifizieren oder man ist derjenige, wo sich quasi neues Dings abschickt und dann stellt man später fest, dass der andere nur von dir hat infiziert werden können, dann bist du bei der Kausalität vielleicht wieder. Mhm. Aber das muss erstmal angezeigt werden, da muss kausiert sein, aber das ist die Schwierigste. Und jetzt kommt noch eine Frage, was passiert eigentlich, wenn ich Vorsatz hatte? Also ich sagte, das ist mir egal, dann wird halt jemand krank. Dann knutschte Oma, ja, und Oma stirbt dran. So, dann ist das nämlich Körperverletzung mit Todesfolge, 227 StGB. Und dann wird's halt so richtig schwierig, weil dann gibt's halt einfach mal Mindeststrafe nicht unter 3 Jahren. Mhm. Ja, so, und in minderschweren Fällen mindestens 1 Jahr. So, und dann kommst du halt in den Bereich, wo es richtig schwierig wird. Richtig, richtig fies ist natürlich, wenn du noch sagst, ich habe zwar Corona, ich weiß auch, dass ich andere Leute anstecke, aber wenn ich Oma anstecke, ist mir eigentlich scheißegal, weil dann habe ich Vorsatz bezüglich der Todesfolge und dann kommen wir halt in den Bereich von Mord und Totschlag.
Yay!
Weil, also das funktioniert alles bei der Sache. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich gebe Oma einen Kuss, obwohl ich positiv getestet wurde und Oma wird das schon durchstellen und wenn nicht, ist mir das mit Oma eigentlich egal, Erbe ist auch geil. Dann kommst du halt erstmal in den Bereich des Totschlags, wer einen anderen Menschen tötet, ist vollkommen egal, ob du jemanden erschießt oder mit einem Virus tötest. Mhm. Und wir kommen in den Bereich auch des Mordes. Wir erinnern uns, Folge 1, miese Tonqualität, wir holen das irgendwann mal nach. Mörder ist. Und
vielleicht in den nächsten paar Wochen, wir haben viel Zeit.
Genau, wir haben ja Zeit, vielleicht haben wir Zeit, ne? Wenn ich dann wieder arbeitslos bin, weil mein kleines Unternehmen nicht, nein, keine Panik. Also für Leute, die jetzt einen Strafrechtsgutschein kaufen wollen, jederzeit zum Rechtsanwalt gehen, zum Beispiel zu mir, ne? Dann mal so einen Gutschein kaufen für eine Verteidigung irgendwann. Nein, also Totschlag ist jemand, der einen anderen tötet. Vollkommen egal, ne, mit diesem Vorsatz, was ihr mit der Absicht, was ihr immer diskutiert. Und Mörder ist, wer einen Menschen tötet und das ganz besonders schlimm macht. Und hier kommen insbesondere zwei oder drei Sachen in Betracht. Aus der HIV-Nummer also ne, Sex haben mit, obwohl man weiß, dass man positiv ungeschützten Sex haben, obwohl man weiß, dass man ansteckend ist und HIV überträgt, wurde immer diskutiert zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Das war aber damals nicht einschlägig. Die wesentliche Argumentation ist, ich töte ja nicht, sondern ich...
Ja.
Egal. Also Befriedigung des Geschlechtstriebs, ich töte ja nicht, um den Geschlechtstrieb zu haben, sondern ich vögele, um den Geschlechtstrieb auszunehmen. Und das andere ist nur so beim... So, heimtückisch, wir erinnern uns, heimtückisch tötet, wer ein arg und wehrloses Opfer...
in feindlicher
Willensrichtung. In feindlicher Richtung. Also wenn du Oma einen Kuss gibst, ja, und Oma nicht weiß und da gar nicht dran denkt, so, dann... Könnte das sein, ist aber auch schwierig, wird man am Ende wohl ablegen müssen. Grausam, Oma erstickt ja in aller Freude langsamer und also unfreundlich. Würde ich auch sagen, naja, das ist ja alles nicht, also ist alles nicht so, also es passt nicht so richtig, also es ist schon grausam, aber das ist alles nicht vom Vorsatz wahrscheinlich auch nicht umfasst. Das Letzte, was man nimmt, mit gemeingefährlichen Mitteln müsste man diskutieren. Weil so ein Virus hat ja die Möglichkeit, vielleicht nicht nur Oma zu töten, sondern alle Omas. Oder zumindest jede fünfte Oma, ja, auf dem Planeten. Also deswegen ist das unter Umständen ein bisschen gemeingefährlich. Nochmal, das ist, glaube ich, eine sehr theoretische Diskussion. Denn nicht mal bei den HIV-Fällen sind Menschen verurteilt worden wegen Mordes. Warum? Im Wesentlichen hat man beim, hat der BGH, oder haben die Landgerichte, die ja verurteilt haben, ich glaube, es war einmal Stuttgart, das Landgericht Stuttgart gesagt, naja, also, es mag ja sein, dass der Typ, der jetzt hier Sex, waren wieder, wie immer, alles Männer.
Ja.
Ich hatte zumindest keine
Frage. Doch, gefunden. Gibt es.
Der Typ.
Doch, gibt ja? es. Ich rede mal kurz weiter. Ich finde das kurz
raus. Natürlich, ich rede immer weiter, weißt du doch. So, auf jeden Fall, also, es könnte, spannend, dass, also, ich habe heute keine Frau gefunden. Also, der Typ, der jetzt hier durch die Gegend vögelt, ja, schön ist auch in den 80er, 90ern spielen diese ganzen Sachen alle im so im homosexuellen Milieu und da schwingt auch noch so eine richtige Moralkeule immer mit bei den Gerichten, also nicht immer, aber manchmal. So, also der Typ, der sich hier gegenfügelt, der weiß zwar, dass er damit Leute potenziell mit HIV infiziert, aber der hofft ja, das hat er uns auch gesagt, dass bevor die Leute sterben, es ein Heilmittel gibt. Klammer auf, was dann ja auch so eingetreten ist, zumindest für einen Teil der Opfer. Und und deswegen sagen wir, naja, das ist zwar eine gefährliche Körperverletzung, weil du halt mit HIV-Viren um dich schießt, ja, im Wahrsinn des Wortes, aber es ist halt keine Tötung und deswegen kommt man auch gar nicht zum Mord, weil die Leute hoffen und dürfen auch hoffen, man glaubt ihnen das, dass die Leute trotzdem nicht sterben. Und das wäre ja die Frage, ob das bei einem, also wenn ich weiß, wenn ich Oma einen Kuss gebe, kriegt Oma, stirbt Oma zu 20%, ja. Mhm. Ob ich dann nicht hoffe, dass Oma zu den 80% gehört und dass ich auch hoffe, wenn Oma es kriegt, dann ist genug Beatmungsmaschine da. Und ich hoffe, bevor bei Oma, das wird natürlich dann schwierig, weil unter Umständen ist Oma in 2 Wochen Schluss, aber ne, bevor Oma es schlimmer geht, kann man ihr helfen. So, und deswegen kommt man wahrscheinlich auch beim Vorsatz überhaupt nicht zur Todesfolge. Es sei denn, die Leute sagen halt spontan, ich habe Oma geküsst, um zu erben. Ne? Dann ist halt irgendwie auch vorbei.
Ich habe einen Nachtrag.
Jetzt hat Laura
genau.
einen Nachtrag ein
zu Frauen. Eine ehemalige Sängerin der Band No Angels. Ich erinnerte mich. Genau. Die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen wurde und dann auch verurteilt wurde. Ja. Weil sie mit mehreren Personen ungeschützten Sex hatte, obwohl sie definitiv wusste, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass sie infiziert ist. Ist verurteilt worden zu 2 Jahren auf Bewährung und 300 Arbeitsstunden.
Mit 4 Fällen und 3 weiteren Partnern.
Mit was?
Ich lese hier gerade Wikipedia. Ach so, wegen des Verdachts mit einem. Richtig krass.
Ja, genau, Mensch. Also es gibt auch Frauen, die sowas tun. Genau.
Ja, und jetzt gucke ich gerade, war sie davor? Nee, sie war davor noch bei deinem Song. Was ist denn dein Song? Ich ganz kurzer Hinweis, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt zwischen uns. Ich mache mehr so die Doku und Intelligenzia-Fernsehen. Laura ist unsere, die mich gerade sehr böse anguckt, ist unsere Spezialistin für diese Privatfernsehen. Einige von euch kennen das, RTL und so.
Aha.
Was ist denn dein Song? Ein Songwriting-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche.
Ich habe keine Ahnung.
Kika.
Ja, Kika.
Kika ist natürlich.
Genau, ist Kika genau ist meine.
Natürlich eher meins, mein ARD und ZDF.
Gut. Ist auch egal.
Das ist,
auch wirklich egal.
Okay.
Wir haben hier noch einen weiteren Punkt.
Ja, ich muss ganz kurz unsere Sendungsnotizen finden.
Genau. Hier, ja. Du bist ja mit der Tötung durch, ne?
Ja, Ja, also alle tot.
So, Daniel hat mir von einer interessanten Sache erzählt, die sich auf Twitter abgespielt hat. Ich habe sie leider nicht gesehen, meine Bubble ist zu klein. Es geht um das selbstgebaute Beatmungsgerät.
Ja, also ich habe heute gelernt, dass die Bundesregierung angeblich 10.000 Beatmungsgeräte bestellt hat, die jetzt wirklich schnell produziert werden sollen.
Wo denn?
Aber ganz...
Wo denn?
Bei den Herstellern. Also offensichtlich...
Aber tut man das da nicht jetzt, jeder jetzt?
Ja, wahrscheinlich. Also ja, wahrscheinlich ist es genau so. Das ist nämlich Teil des Problems. Also nochmal. Die Leute sterben ja nicht am Virus an sich.
Nicht so viele, ja? Zumindest.
Also ja, also nicht so direkt. Ein ganz großer Teil der Menschen stirbt wohl, weil sie beatmet werden müssten und es nicht klappt. Also was ist das Problem? Wenn du irgendwann, deine Lunge macht nicht mehr mit, ja, dein Herz-Kreislauf-System nicht mehr, und dann brauchst du halt Unterstützung durch bestimmte Maschinen, also Krankenhausplätze, und davon gibt es wohl 28.000 in Deutschland und 2.800 sind davon frei, weil halt immer so, also durch...
Ich weiß nicht, ob die erste Zahl stimmt, aber die zweite stimmt auf jeden Fall.
Ja, also roundabout, wenn wir hier, also ich meine...
Intensivbetten sind das übrigens.
Genau, Intensivbetten. Genau. So, und man muss jetzt, so ein Intensivbett, da steht halt eine Maschine neben, die einen beatmet, unter anderem. So, warum? Weil irgendwann kriegst du das halt nicht mehr hin und dann erstickst du halt jemand nicht. Und die Situation in Teilen Chinas und auch in Teilen Italiens ist jetzt wie folgt. Irgendwann hast du 100 solcher Maschinen, 100 Betten, die das können, und es kommen 110 Leute rein und sagen, ich brauche die jetzt. Mhm. Und dann hast du einfach das massive Problem, dass du 100 Leute versorgen kannst und 10 nicht. Und dann gehen die 10 halt drauf. So. Und dann hast du halt plötzlich eine, so. Und das, so. Und deswegen, das ist ja auch die Idee, dass wir flatten the curve, also bleib zu Hause, weil wenn die 110, wenn halt nur 102 kommen und dann nächsten Tag wieder 102, dann sterben halt, also dann kann ich halt ein paar Leute auffangen. Ne? Mhm. Dann, so, also deswegen, egal, wenn du, also das Beispiel 110 zu 100 ist nicht ganz falsch. Wenn wir es also nur ein ganz bisschen verlangsamen, können halt viel mehr Menschen beatmet werden.
Genau.
Und jetzt bestellen also alle wahrscheinlich gerade diese Notfallsachen und werden dann feststellen, scheiße, die Chinesen können gerade die Bauteile nicht liefern. Und die Idee ist jetzt, von Leuten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in UK, also Vereinigten Königreich, und auch in Deutschland gab, das ist so ein Bereich, ich sag mal, Hacker-Szene im weitesten Sinne, also jetzt nicht die Leute, die ihr glaubt, die irgendwie eine Sparkasse ausrauben, sondern die Leute, die irgendwelche Bastelgeschichten bauen. Können wir nicht eigentlich eine Maschine bauen mit dem Kram, den wir hier haben, und improvisieren, die im Wesentlichen das Gleiche kann? Und die diskutierten jetzt also im Netz insbesondere, was muss denn eigentlich so eine Maschine können? Weil es gibt irgendwo Leute, die basteln können, die können improvisieren, ja, die schrauben sonst an irgendwelchen Drohnen rum oder irgendwelchen anderen Sachen. Und irgendwo gibt es Leute, die, nämlich Ärztinnen und Ärzte, die wissen, naja, was muss denn so eine Maschine können? Und da gab es eine Diskussion in der Jura-Bubble, die im Wesentlichen darauf hinauslief, kann man das machen? Also jetzt mal von der Maschine bauen abgesehen, sondern wie ist denn das juristisch? Mhm. Und dann gab es eine riesen Diskussion, in dem die Jura-Bubble sich, fand ich, nicht von der besten Seite gezeigt hat. Weil dann sagten, ja, viel Erfolg, ja, aber du haftest dann privatrechtlich. Und außerdem, naja, Knast mit fahrlässiger Tötung kannst du auch schon mal. Also ich übertreibe jetzt, das war natürlich alles total höflich und nett. Aber ich habe das so
ein bisschen. Wie das immer so im Netz ist, höflich und nett.
Wie es immer im Netz ist. Aber ich fand, dass da so ein paar Leute, gerne auch Leute, die nicht mit Original, also nicht mit, also die auch gerne nicht mit Klarnamen unterwegs sind, ja. Also die. Nee, also dann aber Gefängnis. Und hat mich wahnsinnig aufgeregt. Weil ich glaube, das ist Quatsch. Ne? Also klar, wenn ich jetzt, also wenn jetzt keine Pandemie ist, ne, es sind noch Betten frei und ich baue eine Maschine und jemand erstickt, weil die Maschine nicht richtig funktioniert, ist das wohl fahrlässige Tötung. Weil nämlich, wenn ich so eine Maschine baue für den Normalbetrieb, dann darf die natürlich keine Fehler machen. Das ist ja Sinn und klar, weil sonst, wir wollen uns da ja anschließen lassen, wenn wir krank sind. Das ist klar. So, weil fahrlässige Tötung ist nämlich wieder wie fahrlässige Körperverletzung, wäre durch Fahrlässigkeit, also die im Verkehr erforderliche Sorgfaltspflicht. Stark vereinfacht. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn eigentlich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, wenn 110 Leute reinkommen und ich habe nur 100 Maschinen?
Genau.
Dann sterben ja 10. So. Wenn ich jetzt mir was zusammendengel, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich habe eine Maschine, die müsste reparieren. Ich habe 101 Maschinen, eine geht kaputt. Ich habe jetzt diese eine Maschine, die funktioniert nicht. Und ich weiß, das liegt an irgendwas. Jetzt kommen 110 und ich sage jetzt Folgendes. Ich gehe an diese Maschine und ich nehme Panzertape und ein Taschenmesser und fummel daran rum und jetzt funktioniert sie irgendwie. Jetzt würde ich natürlich diese Maschine niemals einsetzen, weil ich ja nicht weiß, habe ich das nur habe ich das verschlimmbessert oder habe ich das repariert? Wirklich dauerhaft. Mhm. Aber natürlich würde ich sie in diesem Augenblick einsetzen, weil eine verschlimmbesserte Maschine, die vielleicht versagt, ist immer noch besser, als zu sagen, ja, holen Sie mal einen Priester. Ne? Genau. Vorbei.
Ja, sollte so, man meinen.
Italien zu bleiben. Und das Gleiche ist, wenn jetzt einer kommt und sagt, pass mal auf, ich habe gehört, hier sticken jeden Tag 10 Menschen. Ich habe was zusammengedengelt, das funktioniert einigermaßen. Probiert's doch mal aus. Mhm. Mhm. Da muss ich doch sagen, wenn du jetzt sagst, ja, hat das aber eine Zulassung, diese Maschine, ist die Antwort natürlich nein. Aber wenn diese eine Person, die kann ja auch nicht mehr sagen, ich will das, vielleicht kann sie es noch, ne? Aber jeder Entscheidung, irgendwas zu tun, in der Hoffnung, dass es funktioniert, ist natürlich die rechtlich bessere Variation, als nichts zu tun. Und deswegen fand ich das so ein bisschen blöd von Teilen der Jura-Bubble. Bei Twitter, wenn wir Jura-Bubble meinen, sagen wir übrigens, also die Leute, die dabei juristisch miteinander vernetzen und diskutieren, die gleich sagen, also das geht nun aber nicht. Klar, solange eine weitere Maschine steht, die heile ist, ja, darf ich diese Maschine nicht einsetzen. Aber wenn die Leute sonst ersticken, darf ich sowas...
So wie es in Italien passiert übrigens gerade.
Ja, natürlich. Also jede Lösung ist besser, als die Leute sterben zu lassen. Und das fand ich einfach ätzend, wenn sich da Leute mit vermeintlich, man kann es ja nicht überprüfen, 2 Staatsexamen an ihren grünen Tisch setzen und sagen, also das geht ja nun mal nicht. Dafür sind Anwälte und auch PR oder was auch immer, Anwälte oder Juristinnen und Anwältinnen auch nicht da. Also man muss einfach mal den Maßstab sehen. Der wird sich nämlich in dem Moment, wo die 101. Person ins Krankenhaus kommt und man nur noch Alternativen genau. hat, ja. Tod oder Rumdecksel, da den Leuten Angst machen vor der Staatsanwaltschaft, ist Quatsch. Und wer deswegen angeklagt wird, würde sich melden. Da ziehen wir so hoch.
Bis ja, zum BGH.
Bis, ja, das müssten wir sowieso. Das ist ja schon die einzige. Nein, aber also das ist wirklich, das macht auch keine Staatsanwaltschaft der Welt. Ne? Also es sei denn, man verhält sich dabei total bescheuert.
Sehr gut.
So, ne? Also wenn man das aber einigermaßen gut macht, dokumentiert da viel, überlegt euch viel, dann macht das und lasst euch das nicht kaputt reden. Meldet euch auch nochmal, wenn ihr da Fragen habt. Also wenn ihr sowas, wenn ihr einigermaßen Ahnung habt, da Ärzte und Ingenieure oder Bastler zusammensitzen oder Ärztinnen und Bastlerinnen, lasst euch das nicht draus ziehen, weil das ist wirklich, wir haben jetzt einfach so ganz, für ein paar Leute werden die nächsten Monate echt hart, ne? Also du willst einfach nicht, dass Oma erstickt. Und Oma wird ersticken, wenn die keine Maschine kriegt. Tut mir leid für alle, wo Oma es jetzt gerade nicht so gut geht. Das ist das die ganze Zeit sagen.
Ja, das stimmt. Aber gut. Du hast ja recht. Wir sind übrigens jetzt schon über der Prognose, die die SZ vor ein paar Tagen ausgegeben hat, wie die nächsten Wochen so laufen. Die SZ sagt, wir sind erst nächste Woche bei dem Stand, bei dem wir jetzt schon sind.
Ja, ich.
Und das war ja schon exponentiell gerechnet. Ja. Also es ist schon, es ist nicht ohne Leute, wirklich. Macht nicht so einen Scheiß.
Genau. Also keine Panik, aber macht halt den, wie gesagt.
Und lasst eure Großeltern in Ruhe.
Genau. Wenn's und lasst vor allen Dingen Leute Lösungen finden und stellt, macht da nicht den Jura-Arsch.
Genau. Das können wir jetzt wirklich auch gar nicht gebrauchen. Was man auch gar nicht gebrauchen Richtig. Kann. Wir haben unser zweites Thema. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Quarantäne. Und zwar der Strafbarkeit, wenn man diese nicht einhält. Und erstmal eine Info dazu, geregelt wird das alles über den Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz. Das ist auch so eine Art Generalklausel, über die gerade alles läuft, wo man verschiedene Maßnahmen anordnen kann. Unter anderem die häusliche Quarantäne. Man kann aber auch anordnen, Veranstaltungen oder Ansammlungen zu beschränken oder zu verbieten, Gemeinschaftseinrichtungen zu schließen. Das ist ja schon passiert oder passiert gerade. Genau, und dann eben auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder bestimmte Orte nicht zu betreten. So, ist gleichzeitig auch ein Betretungsverbot drin. Es gibt noch eine Krankenhausquarantäne, also dass Leute direkt dort ins Krankenhaus kommen müssen, wenn sie beispielsweise eine bestimmte Schwere erreicht haben. Die wird über Paragraph 30 Absatz 1 und über Absatz 2 als zwangsweise Unterbringung geregelt. Was für Grundrechte davon betroffen sind, ist unter anderem Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 als Freiheitseinschränkung und auch gegebenenfalls, wenn es um eine häusliche Quarantäne geht, Verletzlichkeit der Wohnung. Artikel 13 ist aber alles, wenn man sich die Norm mal anguckt, was man vielleicht mal machen sollte, dadurch legitimiert. Auch Artikel 8 zum Beispiel, Versammlungsfreiheit, ist ganz interessant. Also das darf man schon machen, man darf sowas anordnen. Im Rahmen von, wenn es eben Kranke, Krankheitsverdächtige oder Ansteckungsverdächtige gibt, dieser Krankheiten, die im Infektionsschutzgesetz aufgeführt sind, beziehungsweise ähnlich bedrohlichen Krankheiten. Das ist übrigens geregelt in 6 und 7 Infektionsschutzgesetz. Daniel hat sich gemeldet.
Ja, ich soll ja nicht unterbrechen. Da könnte ich da solche drastischen Maßnahmen wie China und Italien, so Red Zones, dass ich sage, könnte ich, ne? Ich könnte sagen, Hannover, kriegen jetzt alle Hannover Rausgehverbot.
Ja.
Das geht, ne? Also das mal klar zu machen, weil manchmal diskutieren die Leute ja im Internet so als, ja, also die Chinesen, nee, die Europäer machen, werden das ganz genauso machen. Also machen sie ja schon.
Kannst auch ein Berufsverbot verhängen tatsächlich.
Ein Berufsverbot?
Ein Tätigkeitsverbot. Kein Berufsverbot, aber für die Zeit kannst du auch Leuten sagen, geht nicht arbeiten.
Oh ja, das ist nicht gut. Also das ist nur gut, wenn es, also falls meine beiden Mitarbeiter das hören, ne? Euch betrifft es nicht, geht immer hin.
Also man kann wirklich, guckt euch das ruhig mal an. Ich fand das auch gerade sehr spannend. Wie gesagt, man kann Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen. So. Das heißt, ich kann auch Schutzzonen einrichten. Das,
ja, dann musst du hoffen,
wenn jemand sich damit besser auskennt, ne? Lasse ich mich auch gerne verbessern. Was passiert, wenn man dagegen verstößt? Und dann passiert
Ding Dong,
dann kann,
Staatsanwalt.
Passiert wohl auch schon häufig, leider, in Halle zum Beispiel. Wenn man das nicht einhält, kann über § 75 Infektionsschutzgesetz Absatz 1 Nummer 1 eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Tudum.
Das kommt aber dann dazu, ne? Also wenn du oben verurteilt wirst wegen Körperverletzung.
Genau, oder das wäre eine, das geht ja, das da geht es ja nur um die Quarantäne, beziehungsweise geht es um verschiedene Maßnahmen. Also auch dieses Betretungsverbot, wenn ich dagegen verstoße, das fällt da auch drunter. Genau. Ja. Also wenn ich mich einfach an die behördlich angeordneten Sachen nicht halte und dabei erwischt werde.
Ja, überhaupt, die scheinen in Halle relativ fit zu sein, ne? Also Halle war ja einer der ersten großen Städte oder die überhaupt die erste Großstadt, die, glaube ich, die
genau.
Schulen, Krankenhäuser und alles Mögliche zugemacht hat. Und wir haben da einen Artikel, wir packen das in die Shortnotes. Da berichtet die Süddeutsche, dass die 21 Anzeigen gestellt haben schon. Und wann war das?
Gegen Verstöße wegen Verstößen genau, also, gegen die Quarantäne. So.
Ja, also ich glaube auch, also ich glaube, wenn man das so macht und sagt, ich muss da halt irgendwie jetzt Lebensmittel holen oder mein Kind oder so, dann wird das relativ billig, aber also da gibt's halt ein paar Tagessätze. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die ein oder andere Staatsanwaltschaft da jetzt in den nächsten Tagen drakonische Strafen wieder via Strafbefehl versucht, also das geht dann ans Amtsgericht, ne? Aber dass da die ein oder andere Staatsanwaltschaft jetzt zügig versuchen wird, drakonische Strafen loszuwerden, weil also vielleicht haben es auch nicht alle gerafft, es sterben halt Menschen unter Umständen nicht.
Genau.
Und ich finde es auch seltsam, also warum man da jetzt raus muss aus einer Quarantäne.
Eben, wird man ja wohl aushalten. Ich weiß, das ist für nicht jeden einfach, aber es gibt Leute, die dir auch helfen können dabei. Es gibt inzwischen auch, da möchte ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, ich glaube, das passt ganz gut, es gibt ganz viele Leute, die inzwischen anbieten, ihren älteren Bewohnern im Haus irgendwie zu unterstützen, selbst wenn die auch noch nicht in Quarantäne sind. Es gibt tatsächlich, und da habe ich mich sehr drüber gefreut, einen Zusammenschluss von 5 Jugendorganisationen politischen. Daniel verdreht schon die Augen. Ich fand das gut.
Ja.
Die das angeboten haben.
Also in irgendeinem hessischen Kreis.
Ja, es ist wahrscheinlich, es sind sehr kleine Jugend. Aber ich finde es trotzdem sehr gut. Und wer das kann, sollte das auch tun, zumindest für die eigenen Verwandten.
Ja, oder halt so eine Hausgemeinschaft. Ne? Ich wohne jetzt ich wohne sehr studentisch nach wie vor. Ich bin hier, glaube ich, also wahrscheinlich klingeln irgendwann Leute bei mir und fragen, ob sie mir Sachen bringen sollen, weil die alle studieren oder Ausbildung machen in dem Haus. Ja, also weiß ich, also wie gesagt, ich finde das, würde ich gerne mal verteidigen, weil ich gerne, glaube ich, mal verstehen würde, warum Leute das so machen, weil es gibt bestimmt ganz viele Gründe, das
ich glaube, falsch ich, zu machen. Ja, aber ich glaube, dass es aktuell zumindest noch so ist, dass es viele Leute nicht ernst nehmen, gerade wenn sie vielleicht keine Symptome oder nur milde Symptome haben und denken, ah, ich kann noch mal kurz rausgehen, wasche mir halt die Hände.
Ja, oder wenn du im Verdachtsfall bist, ja. Ne, und dann sind die Leute sich auch immer sicher so, dass ja auch so, ey, ich habe den nur einmal kurz gesehen.
Genau.
Also das glaube ich, dass die Leute es einfach nicht ernst nehmen und dass sie unter Umständen auch nicht raffen, dass da am Ende halt auch mal 100 Tagessätze Geldstrafe sein können und vorbestraft und piff und paff, ne? Und wenn der dazu nochmal, also muss er auch sehen, also die 100, du kannst ja auch 30 Tagessätze kriegen und dann machst du da auch einen anderen kleinen Bums, schwupps, bist du halt vorbestraft, ne? Also das geht relativ fix.
Das stimmt.
Es ist auch einfach, das muss man vielleicht nochmal Unser Webmaster und IT-Berater Stefan hat das mal gesagt. Er findet das soziologisch ganz spannend, was gerade passiert, weil das ist ja eine Situation, die niemand von uns erlebt hat.
Selbst meine Oma
und noch unsere nicht. Eltern auch nicht erlebt haben. Und meine Oma, irgendwie 96, hat das zwar schon mal erlebt mit der spanischen Grippe, aber halt, oder ganz knapp nicht, weiß ich nicht, aber halt nicht als Mensch, der schon was rausfinden kann.
Genau.
23 geboren, also glaube ich
nicht. Nee, hat sie nicht dann.
Nee, das war, glaube ich, da schon durch. Ne? Also, war davor. Also ganz, ganz wenig Menschen, die das erlebt haben, gibt's noch und die sind alle ganz steinalt, also noch älter als meine Oma und das ist für mich der Goldstandard, ja. Also, man muss nicht das, also das ist ja, wir haben da überhaupt keine, wir haben das ja nicht gelernt, ne? Also die Leute verstehen schon die Grippewelle nicht und sie verstehen schon gar nicht und ich verstehe das auch nicht. Ich habe nur verstanden, wenn wir jetzt nicht alle mal 2-3 Wochen den Arsch zu Hause lassen, dann liegen halt irgendwelche, dann kennen wir, werden wir alle Menschen kennen, die halt ersticken. So, das ist halt Kacke. Ich will nicht, dass Menschen ersticken.
Nee.
Also deswegen ist es auch, was auch die Strafandrohung geht und so, also die Leute, ist ja nicht klar, dass wenn sie rausgehen, da irgendwie eine Geldstrafe kommt. Ne? Ich weiß nicht, ob die ordentlich aufgeklärt werden, aber wenn ich mir so angucke, wir haben jetzt ja so ein, zwei über zwei Ecken Kontaktpunkte mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover. Das ist ja nicht so, als wenn da alles so 100% läuft, wenn man sich das erzählen lässt, wir waren jetzt nirgendwo dabei, dass man sagen kann, ja. Wow, das ist jetzt aber super, super gut vor erklärt. Ne? Ja.
Lasst es einfach sein, auch wenn es euch strafrechtlich egal ist, lasst es einfach, ihr steckt im Zweifel Leute an.
Ja. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich das mache, aber mache ich nicht, ob ich nochmal so schnell eine Internetseite mir daddle, wo ich die Leute rausklage aus Nein. der Infektion.
Das könnte ein wirklich falscher Anreiz sein. Wie weiß, gesagt, weil es geht ja.
Ich will vorhin nicht bekannt werden. Also,
Nein.
Also ich bin ja im Menschenrausholgeschäft, aber bitte ertragt das nochmal 2 Wochen. Und wenn nicht, meldet euch.
Wie gesagt, im Schnitt steckt jeder 3 an. Das ist nicht ohne.
Meine Mandanten nicht, Laura, meine Mandanten sind alle unschuldig und gesund.
Okay.
Die nehmen ganz viel Vitamin C und die haben so Kügelchen genommen. Nein, also, Spaß beiseite. Wenn ihr euch ernsthaft gegen sowas wehren müsst, könnt ihr ja Gründe geben, warum man sich gegen sowas wehren muss. Das macht ein Verwaltungsgericht und da meldet euch schön bei einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin, dann zahlt er per PayPal mal, schickt die Dings und dann könnt ihr dagegen auch klagen. Ich sag mal gleich, ich glaube, die Verwaltungsgerichte fackeln da nicht lange. Ne? Also, dann ist es halt so, dass da, also dann, so, aber das, da kann man sich wehren, aber nur, dass man das im Hinterschutz hat. Also das ist dann nicht Strafrecht, sondern Verwaltungsrecht. Das ist also ein
Kann Daniel nicht. Doch, kann er auch.
Ich habe jetzt einfach böse geguckt und jetzt kommt es hier raus. Ich bin da durchaus im Verwaltungsrecht an der einen oder anderen Stelle involviert. Nein, es kommt drauf an. Also ich habe da niemals Infektionsschutzgesetz gemacht. Das gilt aber für 99,9% der Anwälte, weil auch, also Anwälte sind schon alle sehr alt, aber nicht so alt, dass sie die Pandemien mitgemacht haben. Und das Infektionsschutzgesetz ist auch nicht so alt.
So.
Es geht weiter. Hamster in den Knast.
Was hat's denn mit den Hamstern auf sich?
Ja, was sind denn das für Hamster? Warum kaufen alle Hamster?
Ja, das wäre schön gewesen, wenn wenigstens alle Hamster sich besorgt hätten.
Laura, ich habe hier noch so eine Flasche Sterilum stehen aus dem Urlaub. Die ist halb voll, die würde ich gern für 150 Euro bei eBay Kleinanzeigen
reinstellen. Ja, dann bist du halt ein Arsch, wirklich.
Du bist ein Arsch. Ja, danke für diese strafrechtliche Einschätzung. Wir kommen zum Dingensbummens der Woche.
Genau, also die Frage ist ja, also einmal Hamsterkäufer, lass das sein. Einfach, es ist unsolidarisch und scheiße.
Was wollt ihr denn mit den Tieren
nachdenken? Genau. Aber problematisch sind ja dann zudem die Leute, die nicht meinen, nur für sich einkaufen zu müssen, sondern einfach Sachen kaufen, um sie dann meistbietend zu versteigern, zu verkaufen, was weiß ich. Wie Daniel gerade mit seinem Sterilium. Die Frage ist,
ich hoffe das auch nicht, dass
könnte das strafrechtlich relevant sein irgendwann? Ich weiß, die Bild-Zeitung hatte vor 2 Wochen oder so auch so einen Typen, der irgendwie noch vor den richtigen Hamsterkäufen gesagt hat, oh geil, ich erkenne das jetzt schon, dass es ein Problem wird, ich kaufe jetzt hier ganz viele Schutzmasken und verkaufe die bei eBay.
Der war bei Bento, glaube ich, auch.
War auch Bento.
Genau, Bento-Bild, genau, den habe ich auch gelesen. Da habe ich auch überlegt, das ist auch knallhart, also der druckst dann so rum, vielleicht hat er 1 Million Umsatz gemacht und so und verkauft jetzt so Atemmasken, die überhaupt nicht helfen, für 60 Cent Einkauf für 20 Euro, glaube ich, und fabuliert dann rum, das ist wie im Drogenhandel. Ja, du bist ja auch nicht mehr als ein Drogenhändler, mein Freund. Nichts gegen Drogenhändler, ne? Sind viele nette Leute.
Gut, aber die Frage ist, was passiert, wenn man eben genau sowas macht oder was könnte passieren? Und das könnte den Tatbestand des Wuchers erfüllen, und zwar 291 StGB. Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche, und hier wären wir ja bei einer Zwangslage, würde ich sagen, eines anderen dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem Dritten, und dann kommen so ein paar Sachen, und dann kommt auch für eine sonstige Leistung, Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung oder deren Vermittlung stehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So. Dann haben wir noch, wirken mehrere Personen als leistende Vermittler oder in anderer Weise mit und ergibt sich dadurch ein auffälliges Missverhältnis zwischen sämtlichen Vermögensvorteilen und sämtlichen Gegenleistungen. So gilt Satz 1 für jeden, der die Zwangslage oder sonstige Schwäche des anderen für sich oder einen Dritten zur Erzielung eines übermäßigen Vermögensvorteils ausnutzt. Strafschärfung gibt auch bei gewerbsmäßigem Begehen. Was sagen wir dazu?
Ja, fangen wir mal gewerbsmäßig an. Gewerbsmäßig heißt, wenn ich mir über eine gewisse Dauer ein gewisses Einkommen verschaffen will, und zwar ab der ersten Tat. Also wenn ich 100 Masken verkaufe und die alle verkaufen will und mit der ersten anfange, bin ich gewerbsmäßig. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sich überlegen, ob überhaupt eine Zwangslage bei den Bekloppten besteht, die glauben, man irgendwelche OP-Masken für 60 Cent im Einkauf und 20 Euro im Verkauf, könnten sie irgendwas machen, ob da wirklich eine Zwangslage besteht oder ob die Leute nicht einfach bekloppt sind, ne? Ob die auch, also kann man diskutieren. Spannend wird es jetzt ja aber, wenn ein Krankenhaus oder eine Behörde oder irgendjemand anders, weil solche Leute, die den Markt leer fischen oder gefischt haben, jetzt gezwungen sind, bei denen zu kaufen. Genau. Und es dann ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung gibt, ob das nicht Wucher ist. Und ich sag mal, da reitet dieser Junge, der da, ich glaube, der ist relativ jung, auf Bento, reitet da sicherlich eine Welle, die ganz schön hart ist. Ne? Also jetzt muss man nicht, wir sind ja jetzt keine Freunde des Strafrechts, aber man muss sich mal überlegen,
ob wir arbeiten das nur in dem schon, Bereich.
Ja, also keine Freunde des Strafrechts im Sinne von, wenn irgendwas schief geht, da muss man immer gleich mit Strafrecht kommen. Die Frage, also wenn ich das richtig verstanden habe, die meisten Krankenhäuser sind auch ausgerüstet für 6 Wochen, auch jetzt, ja. Mhm. Das Problem sind wohl so Arztpraxen, die halt vorher nicht gehamstert haben, in Anführungsstrichen. Kann man sich auch überlegen, ob ein Gesundheitssystem nicht eigentlich so strukturiert sein sollte, auch finanziell, dass jede Arztpraxis sagt, auch wenn morgen 2 Wochen keine LKWs fahren, bin ich trotzdem in der Lage, hier alles anzubieten. Das, also gerade bei Masken ist ja wie Klopapier, ne? Die werden auch nicht schlecht. Deswegen kaufen die Leute ja auch Nudeln und Klopapier, weil in ihren bescheuerten Aktionen, glaube ich zumindest, weil sie einfach am Ende sagen, naja, wenn ich jetzt 50 Packungen Klopapier zu Hause habe und am Ende wird alles nicht so stimmen, dann hat es übrigens Laura, meldet sich,
brauchst du Klopapier? Die Leute verwechseln eine Pandemie mit einer Atomkatastrophe.
Wen zitierst du?
Den Herrn, der hier wohnt.
Das bin nicht ich. Der Herr, der hier wohnt. Der Herr, der bei Laura wohnt. Ich stelle mir gerade einfach vor, wie der Herr, der bei Laura wohnt, Grüße gehen raus, versucht, so einen Atomschutzbunker aus Klopapier zu bauen. Kurzes Wissen, Knastwissen. Im Knast gibt's ganz strikt, wird Klopapier ganz, ganz streng rationiert. Weißt du warum?
Nein.
Für all euch Klopapierkäufer da draußen und Käuferinnen. Wenn man Klopapier lange genug kaut, im Mund, mit Speichel vermengt, dann gibt es ein Enzym wohl im Mund. Biologinnen und Biologen mögen mich verbessern. Aber das ist wohl ein Enzym, das ist eigentlich dafür da, um Stärke aus diesen, aus stärkehaltigen Lebensmitteln vorzubehandeln für den Magen.
Ja.
Auf jeden Fall, wenn man es kaut mit Spucke, und dann aus dem Mund rausnimmt und trocknet, dann wird es ultra hart, weil dieses Enzym irgendwas wohl in deren Papier verändert.
Okay.
Ja. Und deswegen ist Klopapier die ultimative Modelliermasse, um im Knast irgendwas zu modellieren. Ich nehme mal ein Beispiel, du nimmst dazu noch irgendein Stück Metall und machst daraus ein Stichwerkzeug und dann modellierst du da hinten das draus. Oder aber, wenn man so einen Knast, es gibt so in den meisten Knästen so Sammlungen, was die Leute alles daraus bauen. Und deswegen gibt es im Knast nur begrenzt Klopapier, weil man damit etwas bauen kann. Und ich empfehle den Typen, der bei dir wohnt, er könnte ja mal versuchen, aus dem Klopapier was
er
bestimmt
gesammelt. Er will das doch gar nicht. Er hat ja nur gesagt,
er soll daraus einen Atombunker
nein.
bauen. Ich komme bei euch so in die Wohnung und da ist einfach ein Atombunker gebaut aus Klopapier. Nein, aber er hat recht. Ja. Ich habe vor allen Dingen auch ein bisschen was über die Klopapierversorgung. Es gibt dann ja auch Unternehmen, also Zeitungen, die das lustig aufbereiten. Ich weiß nicht mehr wo gelesen. Also bis Klopapier ernsthaft Mangel wird, ja,
Das geht gar nicht. Das ist auch kein Problem.
Das ist eine Vollidiotenproduktion.
Also selbst wenn, es gibt andere Dinge, die wichtiger sind als Klopapier.
Ja, Nudeln offensichtlich. Das ist klar, wenn Italien untergeht, dann gibt es keine Nudeln mehr, würde ich jetzt auch noch schlecht kommen. Also,
unser Supermarkt führt auch schon offensichtlich gerade einen Preisstreit mit einem bekannten Nudelanbieter, deswegen gibt es sie nicht mehr.
Barilla? Was hab ich nicht gesagt? Oh Gott. Ja, Krisengewinnler, ne? Mhm. Ich habe gestern übrigens noch Nudeln bekommen, obwohl ich erst so um 18 Uhr einkaufen war, vollkommen entspannt. Nur Klopapier war alle, aber brauchte auch keins, weil
ich wollte einfach
10 Rollen, also bis dahin, also was, ich weiß gar nicht, was ich, wie gesagt, wenn du kein Messer, vielleicht wollen die Leute sich auch was, alle, wie gesagt, ich glaube, am Ende, die Leute kaufen das, was ewig hält, damit sie, wenn sie dann feststellen, oh, kommt doch nicht
so schlimm, dann hat es Klopapier kann man aber nicht essen. Also kann man schon, aber nee.
Ich meinte auch, dass ich einen Meme gesehen habe, dass irgendeiner dieser RTL-Serien, die bestimmte Menschen gucken, da mal jemand war, abnehmen Tipp, Klopapier essen, wenn man Hunger hat, damit man weiter auf dem Laufsteg bleiben kann.
Nee, das war eigentlich
Watte. Ich dachte immer, man macht das mit, ach so, Watte. Ja.
Mit, Leute, mit kauft alle getränkt in O-Saft. Tolle Idee.
Ach so, okay, ja. Und was ich festgestellt habe in dieser Klopapier-Diskussion, also es ist eine sehr bunte, ihr merkt, wir haben ein bisschen Zeit, ne? Wusstest, ich habe jetzt erst gelernt, wozu ein sogenanntes Bidet da ist und dass das die Alternative zum Klopapierhorten ist.
Ach, du bist ja ein schlauer
Mensch. Ich habe in meinem Leben noch kein Bidet genutzt. Ja? Also, wenn euch das Klopapier ausgeht oder ihr kaut euch aus Klopapier ein Bidet. Also, wir sind heute ein bisschen abschwimmen. Wir fassen mal zusammen, Laura, wie ist das mit dem Wucher? Macht das Sinn?
Dass man dafür bestraft wird? Ja.
Gut, und könnte passieren. Und es gibt, ich habe mehrfach gelesen, wenn ihr dann so zu diesen Preppern gehört und den ganzen Bums kauft und es ist irgendwie verdorbene Ware, ne, Anzeige raus, zack. Und wenn ihr den Scheiß verkauft und ihr kriegt eine Anzeige rein, meldet euch bei mir, ich hole dich raus. Doch, warum?
Nein.
Das ist doch mal weniger Arschloch, als was ich sonst
so vertrete. Weiß ich noch nicht.
Also ich vertrete meistens Menschen, die total nett sind, aber ab und zu ist auch mal einer dazwischen.
Was für Straftaten könnten denn noch, die wir mal kurz abreißen, einfach nur?
Betrug wäre noch eine Sache. Das wäre wahrscheinlich auch das Gefährlichste. Wenn ich jetzt nämlich mal beim Arzt anrufe, sage, wissen Sie, meine Freundin ist gerade aus Italien nach Hause gekommen, jetzt habe ich so einen trockenen Husten und ich glaube, ich kann nicht arbeiten gehen und dann kommt man in Quarantäne oder wird krankgeschrieben und man ist das nicht und das fliegt später auf, zum Beispiel, weil einen die Freundin verlässt oder man die verlässt die Freundin und dann läuft die zu meinem Chef und sagt, wusstest du eigentlich und so weiter, so kommt was häufig raus. Das ist Betrug. Paragraph 263 haben wir schon mal besprochen. Vorteil ist ein falscher Tatsache und deswegen Geld kriegen. Ihr kriegt Geld, weil ihr Geld bekommt. Ihr bleibt zu Hause und kriegt trotzdem weiter Geld. Das ist quasi der Vermögensvorteil. Ihr habt da rumgelogen und so weiter. Das könnte relativ schnell passieren. Und da sind auch Konstellationen möglich. Stichwort die Ex-Freundin, die einen verlässt. Die Freundin, die einen verlässt oder die ihr verlasst und so weiter und so fort. Oder halt der Arbeitgeber, der stinksauer ist. Und dann eine Anzeige stellt. Und da ist relativ auch schwierig, auch gleich gewerbsmäßig und so, 6 Monate starten. Das kann relativ böse enden. Fischer schlägt noch vor, man könnte versuchen, Raubüberfall zu begehen, sagt, ich habe Corona, wenn du jetzt nicht, dann huste ich dich an. Das wäre wohl, das wäre wohl
Raub
oder räuberische Erpressung. Und ich glaube, das wird auch im Laufe der Woche eh noch verboten, in großen Gruppen durch die Gegend laufen und sich vermummen. Könnte hinter den richtigen Bedingungen ein Vermummungsverbot nach § 17a Versammlungsgesetz, also könnte sein, könnte nicht sein, haben wir jetzt nicht durchgeprüft, aber das wären auch so Sachen, die euch passieren können. Ich glaube tatsächlich, das Gefährlichste für die meisten Leute ist dieser Betrug, warum auch immer. Ne? Mhm. Also auch wenn man das hauptsächlich macht, um nicht arbeiten gehen zu müssen, weil man Angst hat, könnte, also passt da einfach auf. Genau, und ja, dann die letzte Sache. Da gibt es ein wunderschönes Video, was mir, also ich habe mein Umfeld ganz gut im Griff. Ich bekomme keine vollkommen bescheuerten WhatsApp-Nachrichten, wo Scheiß drin sitzt. Nur eine Sache ist mir zugeschickt worden. Danke an Ina. Die hat mir nämlich zugeschickt Video, wo irgendwo jemand sagt, ich kaufe für 3 Haushalte ein, müssten jetzt ganz viel Klopapier verkaufen. Genau. Und das muss man nicht. Also, das zeigt mal zu Verständnis, wenn ihr in den Supermarkt geht, ist es nicht so, alles, was ihr in euren Wagen ladet, ist euer.
Das ist sondern nicht das ist so voll wie bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, ich möchte es kurz erwähnen. Das lief bei Togo, wo du als Kind in so einer Gruppe durch den Spielzeugladen laufen durftest und alles in einer bestimmten Zeit, was du eingepackt hast, war deins. Das wollte ich immer machen.
Kinder, wenn ihr das macht, nur Playstations.
Ja, super, das war super geil, wirklich.
So, anschließend die Playstation verticken. Ja, das ist ja spannend. Die Kinder, die das damals gemacht haben, ob die
glücklich sind? Ja. So
getrimmt wurden, das teuerste rein oder das, was ich haben will. Das korreliert ja nicht immer.
Das stimmt.
Ne? Ich hätte in dem Alter wahrscheinlich alles, was schießen kann.
Man musste aber währenddessen auch noch so Aufgaben erfüllen. Also es war nicht ganz einfach. Und dann musste man halt in der Zeit das noch schaffen. Dann durfte man alles behalten.
Ich war als Kind nie im Fernsehen.
Ich auch nicht. Ich hab das nur geguckt.
Warum eigentlich nicht? Das ist eine Minio. Herzlich willkommen bei der Minio-Eule.
Gut. Also.
Ja, also. Nochmal zurück. Kaufen. Wenn ihr einkaufen geht. Genau. Erstens macht das nicht. Und zweitens ist es so, die Leute glauben dann immer, das ist meins. Ne? Ist es aber nicht. Also, wenn ihr das dahin tut und dann fahrt ihr an die Kasse ran, dann sagt ihr so, hallo, lieber Kaufmann. Hallo. Ja, bitte, so, hallo Lidl. Ja. Hallo Herr Aldi. Ich würde das gern kaufen. Ja. Und dann sagt der an der Kasse, für Herrn Aldi, ja, kannst du machen, musst du 100 Euro bezahlen, alles gut, ciao. Und dann, in dem Moment, wo das quasi über den Scanner gezogen ist und spätestens, wenn du es bezahlt hast, dann macht es Ping und dann ist es deins. Aber es gibt gar keinen Anspruch darauf, 50 Kilo Mehl zu kaufen. Ja, oder 50 Packungen und so weiter. Was wollen die Leute auch mit 50 Packungen Mehl? Aber wir haben hier nochmal ein Beispiel, schicken wir noch mit rein. Also da gibt's gab's wohl eine Schlägerei wegen 50 Kilo Mehl, dann ist nämlich da die... da ist da nämlich in aller Fröhlichkeit wollte jemand 50 Kilo Mehl kaufen, hat das nicht gekriegt, dann gab es wohl noch eine Schlägerei mit den Angestellten und da muss man auch aufpassen, das ist dann nicht nur du bist doof und vielleicht ist es auch nicht nur eine Nötigung, sondern man kommt ganz schnell rein in so räuberische Erpressung und so, ich gebe mir das jetzt mit und da kannst du ganz schnell in den Dings kommen und dann muss man auch sagen, wenn das jetzt noch ein paar Monate so weitergeht und die Leute weiter so bekloppt sind, dann kommen halt irgendwelche Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf die Idee, mal ein paar Exempel zu statuieren. Also wenn ihr auf die Idee kommt, euch zu prügeln für eine Packung Mehl oder für zwei Packungen Klopapier, lasst das auch lieber sein.
Das ist nicht
also dann, ja, also und nochmal, die Klopapierversorgung, es gibt wirklich nicht vieles, was sicherer ist als die Klopapierversorgung. Ja?
Genau.
Dann schon lieber Dosenravioli.
Das stimmt.
Ja.
Wir haben noch einen kleinen, Daniel hat es ganz am Anfang schon mal angerissen, einen kleinen Ausblick. Was macht die Justiz mit Corona? Was passiert? Und was folgt daraus?
Ja, also da guck mal, kurz mal gucken. Also, ich fange vielleicht mal ganz kurz an. Im Iran ist ja Corona wohl auch so richtig durcheinander. Also, im Iran sind angeblich 70.000 Gefangene entlassen worden. Das steht in Deutschland erstmal nicht an. Aber was halt passieren soll, es gibt verschiedene, also zurzeit schließen ja die Länder Stück für Stück verschiedene Einrichtungen, ne? Also Schulen und so weiter, Kitas und die psychiatrischen Krankenhäuser sind in Niedersachsen schon zu, also ich wollte eigentlich am Samstag einen Mandanten in einem psychiatrischen Krankenhaus besuchen und das war nicht möglich, weil die psychiatrischen Krankenhäuser geschlossen sind, also da darf man nicht mal rein und raus.
Okay, aber die Leute
bleiben, weil es halt ein Krankenhaus ist. Ja, die Leute bleiben drin,
sagen, ja.
Geschlossen heißt, es kommt keiner rein, es kommt
ja,
keiner
raus. Ja, okay, das klang gerade so, als hätten die einfach die Leute rausgelassen. Das wäre vielleicht nicht.
Nee, das wäre bei so einem, bei dem psychiatrischen Krankenhaus, dann hätten wir aber Party in Südniedersachsen. Also, das ist ja schon psychiatrisches Krankenhaus, das ist ja schon nicht ohne, ne? Das ist ja nochmal, also, aber kannst du auch gar nicht, die Leute sind ja in Behandlung, also die brauchen ja unter Umständen auch zum Teil Ärzte. So, und, gerüchteweise, da muss jetzt aufpassen, dass es keine Fake News ist. Also ich habe diese Info aus einem Gefängnis, allerdings ist da das noch nicht öffentlich verkündet worden. Und es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Mitbewohner, den jemand hat, der sowas auch ankündigt. Also es gibt gerüchteweise, könnte es sein, dass, oder das ist einfach die logische Konsequenz, dass jetzt auch der Zugang zu JVAs geschlossen wird. Mhm. Und das ist nämlich ganz spannend. Was bedeutet das denn nämlich? Weil dann kann ich ja als Verteidiger gar nicht mehr zu meinem Mandanten und kann nur mit dem telefonieren, denn dann weiß man nie, wer zuhört, also kann ich mit denen nicht alles besprechen. Und dann unmittelbar in eine Hauptverhandlung zu gehen und da zu verhandeln, ist ganz schön schwierig. Das wird natürlich das darstellen. Und es könnte einfach sein, dass das massiv dafür sorgt, dass man weniger, also dass halt bestimmte Verfahren nicht weitergeführt werden können. Zeitgleich laufen aber sämtliche gesetzlichen Fristen weiter. Mhm. Also nur weil so eine Pandemie kommt, hast du nicht weniger Rechte als Beschuldigter. Spannend.
Und dann passiert was?
Hat Dario, Grüße gehen raus an Dario, ich weiß gar nicht, ob der uns hört, aber wir beide
kennen Dario. Ihn,
hat mich gefragt, was ist denn dann mit den Verhandlungen und Verjährungen? Im Zivilrecht ist es so, dass es dort eine Regelung gibt, die im Wesentlichen sagt, naja, wenn wenn die Rechtspflege pausiert, dann pausieren die Verfahren. Soll heißen, Laura verklagt mich auf Herausgabe einer Taschenlampe und dann verjährt das irgendwann.
Wer hatte
und
sie
dann,
nicht dabei auf Kuba? Du.
Ja, also das, ich hätte mal diese Taschenlampe. Also wir hatten alle Taschenlampen und so, aber ich habe so eine bescheuerte Stirnlampe, apropos Prepper, und die hätte uns an einer anderen Stelle sehr geholfen und die, also damit hätte man halt auch halb Kuba ausleuchten können. Ne? Der feine Herr Anwalt kauft da ja nichts Billiges, sondern den aktuellen LED-heißen Scheiß. Und die habe ich ausgepackt, weil ich dachte, ich brauche sie nicht und wir hätten sie super brauchen können. Also kommen wir nochmal zurück aber zum eigentlichen Thema. Also Laura will irgendwas von mir und dann verklagt sie mich und dann macht's Pom und das Amtsgericht ist zu und dann passiert einfach Folgendes, es passiert halt nichts. Ne? Also es läuft halt nichts weiter, sondern solange der Stillstand der Rechtspflege vorherrscht, solange ist dann halt still ruht der See und anschließend geht's halt weiter. Anders im Strafrecht. Im Strafrecht gibt es für U-Häftlinge Fristen. Nach 6 Monaten zum Beispiel muss eine Haftprüfung des OLG stattfinden. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel die Verjährung. Ihr kennt alle Verjährung. Ihr werdet geblitzt und dann hat der Staat nur ein paar Monate Zeit, euch an Karren zu pissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder aber auch andere Verjährungen. Und das läuft alles weiter. Ne? Also da hat der Staat Pech gehabt, dass irgendwie da die Pandemie kommt und nicht der Bürger. Ja. Wird halt dadurch erklärt, Staatbürger. Ich habe da schon die ein oder andere Idee, sollte das tatsächlich eintreten, was man da machen kann für den einen oder anderen Mandanten, weil man sich ja überlegen muss, Stichwort Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn jetzt 2-3 Monate die Gerichte nicht arbeiten, kann man meinen Mandanten nicht mal rauslassen. Mhm. Ne? Also und solche Nummern bin ich sehr, sehr skeptisch, aber gerade im OVI-Bereich, also Blitzer-Bereich, könnte das richtig Gold sein, weil da läuft es halt brutal weiter und dann läuft es davon aus, also das ist vielleicht möglich. Ich glaube, die Situation im Gefängnis zu sein, wenn es da einen Corona-Fall gibt, ist hingegen ziemlich kacke.
Genau. Ja, das wird ganz spannend werden. Wir haben noch einen kleinen Strafrechtstipp. Daniel hat einen schönen Strafrechtstipp für die folgende Zeit rausgesucht.
Genau, ihr sitzt jetzt ja alle zu Hause, weil ihr uns hört, und räumt mal eure Wohnung auf. Und zwar meine ich, ihr wisst, was ich meine mit aufräumen. Ihr wisst nicht, wer in den nächsten Wochen in eure Wohnung muss. Ja, also ob es ein Notarzt ist, der sieht, dass da noch Gras liegt, oder ob es eure Eltern sind oder eure Freunde, die euch irgendwie unterstützen, oder ob es gleich die Cops sind oder wer auch immer. Also ich würde euch jetzt wirklich empfehlen, also wir haben ja wahrscheinlich nur super attraktive Hörerinnen und Hörer Anfang 20, die uns mit großen Augen zuhören, und Dr. Dirk und Holger. Räumt eure Wohnung auf. Ne? Tatsächlich werdet ihr überlegen, wenn ihr irgendwas in der Wohnung habt, was euch Probleme macht, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, glaube ich. Also ganz grundsätzlich ist es sinnvoll, dass eine Wohnung so ist, dass man nicht erwischt wird. Das auch, ja. Nicht jeder, so, aber, ne, also ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt, mal zu überlegen, wenn hier einer durchgeht, um mir zu helfen, findet der was ein Problem ist. Mhm. Dann liegt irgendwo noch das Butterfly. So, dann schmeißt es mal endlich weg. Das braucht er eh nicht. Ne? Also, wenn man so guckt, warum gibt es so Strafverfahren, dann gibt es häufig so Zufälle, wie jemand kommt halt der Notarzt und er sagt, warum hast du hier eine Kalaschnikow liegen? Zack.
Wo kommt die denn her? Nee?
Ja, also. Und dann sorgt den ganzen Bums so, dass es legal ist möglichst und ungefährlich. Also das Butterfly nicht einfach in die Mülltonne werfen, wo es der Nachbarsjunge rauszieht und so. Ne? Die 2 Tonnen Koks nicht auf einmal ins Klo. Macht das ordentlich. Räumt eure Wohnung auf.
Genau.
Feedback, Laura, machst du das?
Ja, Feedback mache ich. Genau, wir haben wieder 2 Kommentare bekommen bei Apple Podcasts, die beide sehr positiv grundsätzlich waren, dass die Qualität besser wird. Und es wurde aber nochmal darauf hingewiesen, und das ist wieder ein Shoutout an Daniel. Wir sollen uns weniger zwischenreden. Ich versuche das häufig. Ihr merkt aber, glaube ich, dass es sehr schwierig ist, bei Daniel dazwischen zu kommen. Deswegen melde ich mich. Aber es gelingt mir auch nicht immer.
Danke für nichts, Laura.
Ich weiß aber selber, dass das stört. Das merke ich beim Schneiden auch manchmal, dass das ein bisschen doof ist. Und du, Daniel, du solltest ein bisschen ruhiger und deutlicher sprechen und nicht so gehetzt.
Gehetzt war ich letztes Mal. Ich glaube, heute war ich ruhiger.
Das hoffen wir. Genau.
Wenn das mit deutlicher sprechen, kriege ich nicht hin.
Gut, das war's an Feedback, glaube ich. Ja. Genau. Wir danken wieder Röhre für die IT. Und bewertet uns gerne weiter bei Apple Podcast. Folgt uns da. Folgt uns gerne auch auf Spotify. Folgt uns auf Twitter. Die Strafbar, der Bunky und Jura-Eule.
Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und wenn wir erstmal alle zu Red Zone werden, machen wir nochmal einen neuen Podcast. Und sonst hören wir uns in 2 Wochen.
Alles klar.
Bis dahin. Ciao.